SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Ingo Schulze ist ganz sicher einer der wichtigsten Schriftsteller der deutschsprachigen Gegenwart. Der Blick in seinen Romanen und Erzählungen richtet sich stets auf ostdeutsche Biografien, auf Nachwendebiografien, auf die Folgen der Wiedervereinigung in jeglicher Form. Außerdem ist Ingo Schulze seit 2023 auch der Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern um seinen neuen, extrem raffinierten und lesenswerten Roman, der in dieser Woche erschienen ist und auf der Longlist des Deutschen Buchpreises steht. Er heißt Das Wasser im August und ich freue mich sehr, dass Ingo Schulze nun zu Gast ist im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Herr Schulze, guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich auch hier zu sein.
Das Wasser im August heißt Ihr neues Buch und bevor wir darüber sprechen, hören wir eine kurze Lesung, nämlich den Anfang des Romans. Mark Wegschick liest.
Die Einladung kam sehr kurzfristig. Ende Mai. Sie war ein paar Tage im Verlag liegen geblieben. Deshalb, und weil sie sich als die Frau von Manfred vorgestellt hatte, antwortete ich direkt. Ich nenne ihn hier einfach Manfred. Es ist immer schwierig, wenn diejenigen, über die man schreibt, tatsächlich existieren. Manfred hieß niemand in unserer Schule. Höchstens einer der Lehrer, aber niemand in unserer Generation. Dieser Manfred war ein Mitschüler, ein Klassenkamerad, aber ich glaube, wir sprachen eher von Mitschüler. Barbara, seine dritte Frau, wie ich nun weiß, fragte nach meinen Honorarvorstellungen. Sie wolle ihrem Mann zum 63. Geburtstag eine Lesung schenken. Sie bat mich um Verschwiegenheit, was lachhaft war. Manfred und ich hatten uns über 40 Jahre nicht gesehen. Von mir aus wäre das auch weiterhin so geblieben, dazu gleich mehr. Ich sagte zu, sie antwortete umgehend und hatte auch nichts an meinem Honorar samt Mehrwertsteuer auszusetzen. Sie fragte nur, ob es vermessen wäre, wenn sie die Bitte äußere, ihnen das Privileg einzuräumen, etwas zu hören, was noch niemand vor ihnen gehört habe.
Mark Wegschick las den Anfang von Ingo Schulzes neuem Roman Das Wasser im August. Ein Anfang, in dem schon sehr viel von dem angedeutet wird, was sich dann im Roman entfaltet. Ingo Schulze, da ist ein Schriftsteller, Anfang 60, wie wir später erfahren, der im Juni 2025 zu einer ungewöhnlichen Lesung aufbricht. Wo fährt er da hin und was ist das für eine Gesellschaft, die ihn da erwartet?
Er weiß selbst, glaube ich, gar nicht, was ihn da so erwartet. Er denkt vielleicht sogar an so eine Art kleines Klassentreffen. Also es geht halt um den Geburtstag jenes Manfreds. Und angesiedelt ist das irgendwo nördlich von Güstrow. Also Güstrow taucht auch auf, aber dann geht es gleich nach Nebel. Also es wird ein bisschen auch nebulös und von dort aus noch zu so einem Landgasthof, wo die Sache stattfindet. Und das ist eine relativ gemischte Gesellschaft, eben Verwandtschaft von diesem Manfred, aber auch zwei aus der Klasse von ihm früher. Also sehr gemischt, aber wie sich dann später rausstellt, ist da eben doch auch eine sehr wichtige Frau, die da in der ersten Reihe sitzt, die er erst gar nicht wiedererkennt und die mit dem zu tun hat, was er da vorliest.
Ja, nämlich mit dieser Novelle, die für mich das Herzstück des Romans ist, diese noch unveröffentlichte und auch unvollendete Novelle, die auf dieser Feier vorgelesen wird. Es geht um einen Sommer im Jahr 1979, um einen Jugendlichen aus Dresden, Thomas heißt er, der diesen Sommer am Tollensesee in Mecklenburg verbringt. Wie würden Sie diesen Thomas beschreiben? Was beschäftigt ihn? Was interessiert ihn?
Naja, das ist so einer, der, davon gab es ja, glaube ich, nicht nur in der DDR sehr viele, der sagt, also ich möchte gerne schreiben und sich da auch reinkniet. Und diese zwei Maler, die ihn da empfangen, das ist für ihn eine große Auszeichnung. Er wird so auf Augenhöhe behandelt und er fühlt sich so als der jüngste Prinz am Hof der Künstler. Und als die beiden Maler, also eine Frau Emmy und Paul, als die beiden dann was von ihm vorgelesen bekommen, sagen sie, naja, du musst halt beobachten lernen, beschreiben und am besten, du schreibst jetzt hier gar nicht weiter, sondern kommst mit uns und setzt dich neben uns auf den Hügel und da, wo wir malen oder zeichnen, da beschreibst du jetzt mal bitte die Wolken und die Wiese und das Feld und den Wind, wie sich das bewegt, wie sich die Lichtverhältnisse ändern, was er natürlich als eine Degradierung empfindet. Aber so allmählich dann in dieser Situation ja, merkt, was das eigentlich für ihn bedeuten könnte.
Ja, Sie haben es ja gesagt, Maler sind im Spiel, zwei, Emmy und Paul, so eine Art kleine Künstlerkolonie. Das ist ja auch ein Künstlerroman unter anderem, so habe ich ihn jedenfalls gelesen, ein Künstlerwerdungsroman und auch eine Schule des Sehens. Kann man denn sehen lernen, hinschauen lernen als Künstler?
Ja, das ist, glaube ich, jedes Mal fängt man da von vorne an. Man muss sich halt Zeit lassen und darf sich nicht auf so einen Eindruck verlassen. Ich finde es schon immer interessant, wenn ich irgendwie was beschreiben will und sage, naja, das habe ich ja gesehen, aber dann merke ich, wie ungenau ich eigentlich hingeschaut habe. Und mein Alltag besteht jetzt auch nicht darin, dass ich da immer mit dem beobachtenden Auge oder notierenden Gehirn da lang gehe. Aber doch mal genau etwas zu beschreiben, ist eben auch gar nicht so einfach. Das habe ich spätestens als 16-Jähriger gelernt. Das hat auch einen autobiografischen Hintergrund. Ich bin mit 16 damals zu zwei Malern gefahren und das war für mich ein ganz wichtiger, entscheidender Sommer.
Ich wollte jetzt nicht so direkt nach dem autobiografischen Hintergrund fragen, aber wenn Sie es schon erwähnen, glaube ich schon, dass man den annehmen darf. Der Roman ist ja insgesamt wirklich sehr raffiniert konstruiert. Er liest sich sehr unbeschwert. Das ist die Kunst auch an diesem Buch. Es geht auf diesen zwei Erzählebenen immer wieder auch darum, wie viel Distanz, auch zeitliche Distanz, es braucht, um eine Geschichte erzählen zu können. Wenn Sie jetzt sagen, das ist eine autobiografische Geschichte, wie viel Abstand brauchen Sie denn zu Ihren Geschichten zeitlich?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe gar nicht so oft irgendwie einen autobiografischen Ausgangspunkt gehabt. Ich habe oft mal irgendwie einen autobiografischen Hintergrund, wie in Neue Leben zum Beispiel. Mhm. Aber hier war das für mich die Schwierigkeit, von den noch erinnerten Bildern wegzukommen, von diesen tatsächlichen Menschen wegzukommen, sie zu Figuren zu machen und natürlich auch etwas zu erfinden, weil das so, so wichtig damals, diese 3-4 Wochen im August südlich von Neubrandenburg für mich waren. An äußeren Erlebnissen war das ganz arm. Dafür aber eben wirklich jeden Tag sehr viele Gespräche und Literatur. Also es war für den 16-Jährigen da ein, für mich auch ganz enorm wichtig. Aber ich musste da eine Handlung hineinbringen und auch die mir sehr vertrauten Maler, also auch verfremden, sodass ich sie als Figuren behandeln konnte.
Man kann und darf und soll vielleicht auch das mit dem Sehen und mit dem Abstand ja auch durchaus politisch lesen. Es gibt am Ende des Romans ein Tischgespräch im Jahr 2025. Da wird darüber gesprochen, dass man erst mit Abstand auch die Verluste erkennt. Und es sind ja ostdeutsche Lebensläufe, die Sie erzählen in Ihren spezifischen Wendungen. Wie schauen Sie in diesem Roman auf diese sehr unterschiedlichen ostdeutschen Biografien vor und nach 1989? Was ist da verloren gegangen?
Es ist viel dazugewonnen worden und natürlich auch viel verloren gegangen. Ich hätte, glaube ich, 1990 anders über die DDR gesprochen als 2000 oder auch als 2010. Und mit jeder neuen Erfahrung verändert sich ja auch der Blick auf die Vergangenheit. Und mir war es wichtig, jemanden zu zeigen, der die plötzlich, also so bewusst wird, die Schönheit der Welt, was man alles lesen kann, was man sehen kann, was man hören kann, also der den Mund gar nicht mehr zubekommt über das Wunderbare, was einem zur Verfügung steht. Und das hat sich für mich, also dieser Wunsch tatsächlich mit diesem Sommer verbunden. Und mir war aber auch sofort klar, ich möchte das mit dem Heute kontrastieren. Also diese Versuchen, diese andere Selbstverständlichkeit von damals mit der heutigen zu kontrastieren. Und es ist halt immer ein Wechsel von Abhängigkeiten, ein Wechsel von Freiheiten. Damals war enorm viel Zeit. Man war, ob man das wollte oder nicht, in einer gewissen Beschränkung drin. Man konnte ja nicht hinfahren, wo man wollte. Also da blieb man auch gelassener in Mecklenburg. Und natürlich sehnte man sich überall hin. Aber in dieser Begrenztheit gab es so viel, was auszuschöpfen war. Und wenn ich jetzt sage Verlust, also dieser schwierige Vergleich von damals zu heute, dann würde ich sagen, dass in diesem 79, zumindest in meiner Sicht, ob das wirklich so war, müsste man drüber sprechen, aber für mich schon so ein Vorschein kommt von diesem 10 Jahre späteren 89. Also wenn ich jetzt von mir und meinen Freunden und Familie und so ausgehe, dann haben wir eigentlich die Welt immer als zum Guten veränderbar empfunden, das auch geglaubt. Also Dubček war für uns was ganz Wichtiges und Solidarność und diese Dinge und haben schon gedacht, also irgendwann wird sich das hier verändern. Und es war ja auch der Luxus, dass man dachte, man muss ja gar nicht die ökonomischen Dinge verändern. Die sind ja, man muss niemanden enteignen. Über Ökonomisches haben wir überhaupt nicht nachgedacht, muss man auch bemerken. Wir müssen ja nur demokratisieren, den Apparat, die Verwaltung, alles. Und das war ja dann wundersamerweise 89 so. Und was mir heute doch irgendwie, was ich als sehr schmerzlich empfinde, ist dieses Bewusstsein von einer Veränderung zum Guten. Also das ist etwas, oder wo man eingreifen kann, das ist schwierig geworden. Also man kämpft oft gegen so eine Ohnmacht an, was nicht heißt, dass man ja auch wirklich viel tun kann. Also das, was einem entspricht. Aber die Weltlage ist doch so, dass es schwerfällt, sich da in einen Prozess einzuordnen. Das war damals ganz selbstverständlich, da hat man gar nicht drüber nachgedacht.
Und dieses Gefühl von Freiheit und Möglichkeiten, das Sie jetzt gerade beschrieben haben, finde ich in diesem Buch, in dieser Novelle auch kondensiert in diesen 3 Wochen am See atmosphärisch wieder. Das hat mir so gut gefallen. Sie bewerten nichts in diesem Buch, Sie erzählen. Und genau das schafft diese Differenzierung. Und ich habe mich dabei gefragt, auch mit meiner westdeutschen Perspektive, was beeinflusst eigentlich maßgeblich so ein Leben? Ist es tatsächlich ein System, in dem man aufwächst, oder sind es vielleicht doch, wie auch im Roman, diese persönlichen Begegnungen, Erlebnisse, ein paar kurze Augenblicke, Bekanntschaften? Oder kann man das überhaupt trennen, das System und diese Bekanntschaften?
Ja, das ist richtig. Das kann man meiner Ansicht nach nicht voneinander trennen. Und das taucht ja auch immer wieder auf. So ein 16-Jähriger, also für den ist alles neu. Für den ist die Bibel neu, für den ist Henry Miller neu und so weiter. Und auch der kommt von zu Hause, irgendwie so ein Elternhaus, was jetzt weder besonders für die DDR noch irgendwie gegen die DDR gewesen ist. Und plötzlich erwacht in ihm auch so ein politischer Kampfgeist. Und er möchte gern die Wahrheit sagen. Und da gehen bei den beiden Malern die Alarmglocken an und sagen, wem willst du denn das jetzt hier erzählen? Und merken, dass dieser junge Mann, den sie da fördern und alles erzählen, sie durchaus auch in Gefahr bringen könnte. Also das ist schon auch immer anwesend. Oder der Pfarrer, der sagt, auf eure Generation kommt es an, und der sie also sehr böse und verbittert über diesen Staat zeigt. Also das ist ja alles immer auch da. Aber das meinte ich auch, dass innerhalb dieser Beschränktheit viel möglich ist. Und natürlich ist es auch, so ging es mir sehr oft, dass ich mich doch an der richtigen Stelle fühlte, weil es so eine Reibung gab, also die mich nicht vernichtet hat, das hat es ja auch gegeben, aber wo ich immer das Gefühl hatte, man kann einwirken, und sei es mit einer Diplomarbeit, wo man was anderes schreibt oder am Theater und so weiter, und dann kam natürlich 89, aber doch irgendwie zu sagen, ich bin hier und habe hier eine Aufgabe, und spätestens seit Gorbatschow war das ja dann auch irgendwie sehr realitätsgesättigt.
Wir haben über Verluste gesprochen. Das Wasser im August spielt in Mecklenburg. Dort sind am 20. September Landtagswahlen, in genau einer Woche in Sachsen-Anhalt. Und das, was an Ergebnissen zu erwarten ist, hat ja vielleicht durchaus auch mit dem Gefühl von Verlusten zu tun. Wie schauen Sie auf diese beiden Wahlen?
Naja, doch schon auch mit etwas angehaltenem Atem. Man sollte aber eben auch schauen, dass das, was da jetzt, also diese Wahlen sind ja auch mit den Prognosen auch vergleichbar mit vielen europäischen Ländern, oder das ist eben auch ein weltweites Phänomen. Ich möchte gar nicht irgendwie verweigern, über die beiden Länder zu sprechen, aber man muss sehen, dass das ein Problem ist, was eben nicht nur Ostdeutschland betrifft, was auch, ich weiß nicht, woher kommt die 1 Million in Baden-Württemberg oder in Bayern, die AfD wählen. Ich weiß gar nicht, ob das so viel mit DDR zu tun hat. Natürlich, Geschichte spielt immer eine große Rolle. Aber nach meiner Auffassung sind die sich jetzt am stärksten äußern und sagen, wir müssen die Wende vollenden und was weiß ich was, die damals als Erste sagten, also Beitritt jetzt, D-Mark jetzt, die also überhaupt nicht für eine Souveränität erstmal standen, und dass man die Dinge erstmal unter sich klärt, bevor man dann versucht, in eine Vereinigung zu gehen, dass das also mehr wird als ein Beitritt. Und ich meine, ein Großteil hat, glaube ich, ausländerfeindliche Haltungen, was aber leider eben nicht auf den Osten beschränkt ist. Aber es ist, glaube ich, auch die Mehrzahl, würde ich sagen, ist vor allem ein Protest. Und dieser Protest hat wahrscheinlich auch etwas mit solchen Ohnmachtserfahrungen zu tun, dass man denkt, also die geben einem was an die Hand. Und es hat auch meiner Ansicht nach schon auch mit Ohnmachtserfahrungen zu tun, die wir alle mehr oder weniger vielleicht teilen, aber die dann in so einer AfD etwas sehen, ein Angebot, als könnten die einem sagen, so und so wird es besser. Also ich halte das für einen großen Irrtum. Aber es sind, glaube ich, viele, die jetzt sagen, naja, jetzt wollen wir mal bestimmen, was Kultur ist, was Bildung ist, was Kunst ist. Das wird, glaube ich, jämmerlich scheitern, aber da könnte viel kaputt gemacht werden.
Was auch immer passieren wird, ich empfehle in der Zwischenzeit auf jeden Fall die Lektüre des neuen und sehr lesenswerten Romans von Ingo Schulze. Das Wasser im August heißt er und er ist in dieser Woche im S. Fischer Verlag erschienen. Herr Schulze, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.